ja beim letzten Mal schon gesagt habe, bin ich im Moment dabei, so eine Predigtreihe über den ersten Johannesbrief zu machen. Und beim letzten Mal haben wir zusammen die Verse 1 und 2 betrachtet. Gut, das ist jetzt schon eine Weile her. Wir werden also von daher einfach nochmal einen kleinen Rückblick machen, was ist denn beim letzten Mal passiert. Und dann machen wir weiter mit den Versen 3 und 4. Ich bin ja seit Januar Projektmanager. Das ist für mich eine gewisse Umgewöhnung gewesen, weil man jetzt mehr organisiert und weniger praktisch tut, würden manche Leute vielleicht sagen. Und ich durfte im Februar einen Lehrgang machen. Es gibt unterschiedliche Projektmanagement-Methoden. Eine nennt sich PRINZ 2. Das ist die, die bei uns in der Firma eingesetzt wird. Und PRINZ 2 ist so aufgebaut, dass es gewisse Grundprinzipien gibt. 6 Stück. Die wichtigsten davon sind eine andauernde betriebliche Rechtfertigung für ein Projekt. Das heißt, wenn man feststellt, irgendwie lohnt sich das nicht mehr, dann hört man bitte auch auf. Dazu gehört, dass so ein Projekt nach Phasen aufgeteilt sein kann und über diese Managementphasen strukturiert wird und geführt wird. Dazu gehört, dass es eben auch Ausnahmesituationen gibt und dass die eben auch klar geregelt sind. Und dazu gehört Lernen aus Erfahrung. Und da habe ich so gedacht, in der christlichen Gemeinde, Lernen aus Erfahrung, tun wir das nicht auch? Aus der Erfahrung, die wir machen mit Gott? Neben diesen Grundprinzipien gibt es auch bestimmte Themen. Und auf ein Thema werde ich im Laufe der Predigt nochmal zurückkommen. Aber jetzt fangen wir mal an und lesen den Text. Und zwar nochmal die kompletten Verse 1 bis 4. Was wir von Anfang an gehört, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir beschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, welches bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Solches schreiben wir, damit eure Freude vollkommen sei. Ein kleiner Rückblick. Eine fassbare Rettung. Darum ging es beim letzten Mal. Johannes macht in den ersten beiden Versen deutlich, dass das Wort des Lebens in Jesus sichtbar und fassbar geworden ist. Johannes gehört zu den Zeugen, die das Wort des Lebens, das von Anfang an war, diesen Jesus Christus gesehen hat, beobachtet hat, ja sogar betastet hat. Und wir hatten gesehen, dass Johannes mit dieser Einführung in den Brief den angefochtenen Gläubigen der damaligen Zeit helfen wollte. Die Empfänger, die standen in einer Gefahr, nämlich in der Gefahr, die apostolische Überlieferung, also das, was die Apostel ihnen mitgegeben hatten, zu verlassen und sich einer angeblich freieren und höheren Erkenntnislehre anzuschließen. Kommt uns das bekannt vor? Entgegen diesen Erkenntnislehren macht Johannes deutlich, dass die Rettung und Erlösung nicht in einer Philosophie oder in einer höheren Erkenntnis liegt, sondern dass die Rettung einzig und allein im Wort des Lebens liegt, welches eben dieser Jesus von Nazareth ist. Der wurde in Bethlehem geboren und ist in Jerusalem gekreuzigt worden und er ist auferstanden. Wir sind damit ja heute Morgen noch einmal so begrüßt worden. Der Herr ist auferstanden. Ewiges Leben, das kann man nicht irgendwo haben. Und es geht nicht an, dass sich Leute alle möglichen Spezialgesellschaften oder willkürlichen Gottesdiensten, dass man da so zwischendrin hin und her zigeunert, weil man sein eigenes, persönliches Christentum leben will, pflegen will. Die Rettung des Menschen hat nichts mit dem philosophischen oder dem theologischen Geschmack der Menschen zu tun, sondern, und das klingt für den einen oder anderen vielleicht auch etwas ärgerlich, mit diesem bestimmten Zeugnis der Apostel, die direkte Zeugen des Lebens, Sterbens und der Auferstehung Jesu Christi waren. Nun hat das Zeugnis nicht diesen rettenden Charakter, sondern das, was Jesus getan hat, was bezeugt wurde. Denn die Rettung beruht auf Jesus. Einzig und allein durch den Jesus, den die Apostel verkündigt haben, gibt es Rettung für alle Ewigkeit. Ewigkeit, ewiges Leben, ist eben keine Bezeichnung der Länge. Als würden die mit ewigem Leben weiterleben und die anderen in nichts verschwinden. Ewiges Leben ist kein Begriff der Quantität, sondern ein Begriff der Qualität. Ja, was heißt denn Qualität? Also im Projektmanagement bezieht sich die Qualität auf alle Leistungsmerkmale und Eigenschaften dessen, worum es geht. Leistungsmerkmale und Eigenschaften dessen, worum es geht. Also um das Wie. Wie sieht das ewige Leben aus? Dass alle Menschen ewig leben, hatte ich euch beim letzten Mal gesagt. Die Frage ist eben nur, ob in ewiger Verdammnis oder in ewiger Gemeinschaft mit Gott. Diese zwei Optionen gibt es. Dazwischen ist nichts anderes. Entweder ewige Gemeinschaft mit Gott oder ewige Verdammnis. Es gibt da keinen Graubereich. Und diese Gemeinschaft mit Gott, das ist der Kern der frohen Botschaft. Jesus ruft uns zu: Lasst euch versöhnen. Lasst euch versöhnen mit Gott, heißt es in der Schrift. Gott will uns aus unserer Verlorenheit und aus unserer Verdammnis retten. Aber viele Menschen spotten darüber, anstatt diese biblische Tatsache ernst zu nehmen. Und es gibt eben keine Rettung außerhalb der, die wir hier in unserer Bibel vor uns haben. Auch nicht irgendwelche inneren Erfahrungen können uns retten. Einzige Rettung: Jesus von Nazareth. Wir können den Berichten vertrauen, weil die Apostel Jesus gesehen haben, beobachtet haben, wie er gelebt hat und ihn betastet haben. Der Vers, der letztes Mal zum Abschluss vorne zu sehen war: Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Um es ganz zugespitzt zu sagen: Nicht das Bekehrungserlebnis hat mich gerettet, denn wenn Jesus nicht in diese Welt gekommen wäre, gäbe es kein Bekehrungserlebnis. Jesus hat mich gerettet und ist für meine Sünden gestorben. Darum habe ich mich ihm zugewandt und deshalb bin ich gerettet. Unser Glaube gründet sich in einer geschichtlichen Tatsache und nicht in irgendwelchen Gedankengebäuden. So ist die Rettung auch kein Gefühl, sondern eine Tatsache. Und es ist nicht meine Erfahrung, die zählt, sondern die Wirklichkeit von Jesus. Natürlich, Hartmut hatte mich das letzte Mal nach dem Gottesdienst darauf angesprochen, natürlich machen wir dann in unserem Glaubensleben auch Erfahrungen. Aber sie folgen nach und sind nicht die Grundlage. Und jeder von euch könnte sich jetzt hier vorne hinstellen und ein Zeugnis geben davon, was er mit Gott erlebt hat. Wir hatten das vor kurzem in einem Gottesdienst bei uns in der Gemeinde gehabt, dass wir die Möglichkeit gegeben haben, Zeugnis zu geben von dem, was Menschen mit Gott erlebt haben. Und ihr kennt den Johannes Zülow, ihr kennt den Volker Wilde, die haben davon berichtet, was sie mit Gott erlebt haben. Und es war toll zu hören. Kommen wir zum Text von heute. Gemeinschaft im Wort ist die erste Überschrift. Johannes schreibt nochmal: Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch auch. Und nun begründet er, warum dies verkündigt wird. Nämlich, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das griechische Wort, was hier steht, heißt Koinonia. Und in der baptistischen Geschichte gab es eine Phase, die war so in den späten 80ern, frühen 90ern. Da wurde ganz viel auf dieses Wort Koinonia Wert gelegt, diese Gemeinschaft. Es gab Koinonia-Feste und alle möglichen Varianten. Nun ist das Wort Koinonia aber auf zweierlei Arten zu verstehen. Also auf der einen Seite eben Gemeinschaft, aber was es, glaube ich, noch etwas besser trifft, ist Teilhabe. An etwas teilhaben. Und Paulus macht das deutlich, indem er sagt, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Wir haben Anteil an dieser Kreuzigung, als ob wir selbst gekreuzigt worden wären. Gemeinschaft ist also nie nur so zu verstehen, als ob man es schön miteinander hat, sondern wir haben Teil am anderen. Und wer von euch, wem es immer nur gut geht, der wird sagen, naja, schwierig zu verstehen. Aber die, die eben sagen, es gibt so Phasen, da geht es mir auch mal richtig dreckig. Und da ist man dann froh, wenn man Leute hat, die daran Anteil nehmen, die mit einem verbunden sind an der Stelle. Es geht nicht immer darum, ein schönes, tolles Gemeindehaus zu haben, wie ihr es hier habt. Ich freue mich, wenn wir hier sind. Und Nils hat mir vorhin noch so ein bisschen was über das Haus erzählt und über die Räume, die ihr hier habt. Toll. Aber das ist nicht die Hauptsache. Gemeinde ist kein Gebäude, sondern Gemeinde, das sind wir. Das ist eine Gemeinschaft. Das gehören wir zusammen. Wir haben Anteil an der Kreuzigung. So, als ob wir selbst gekreuzigt worden wären. Durch die Verkündigung verschafft Johannes den Hörern Anteil an dem, was er schon weiß und was ihm auch eigen ist. Die Gemeinschaft, die Johannes meint, basiert auf Informationen oder man kann auch sagen auf einer Lehre. Er verkündigt, wer Christus ist und wer ihm glaubt, wer mit ihm von ganzem Herzen übereinstimmt, der bekommt dadurch eben auch einen Anteil an dieser Lehre. Inhalt dieser Lehre ist ja die Versöhnung durch Jesus Christus mit dem Schöpfer. Paulus ruft es den Christen in Korinth zu. Lasst euch versöhnen mit Gott, um in diese Gemeinschaft zu kommen. Wer nun seine Einstellung ändert und dem, was die Apostel verkünden, von Herzen folgt, der wird in diese Gemeinschaft eingebunden. Paulus drückt das einmal so aus. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Es handelt sich also nicht um eine gefühlsmäßige Gemeinschaft, sondern um eine überzeugungsmäßige Gemeinschaft. Das heißt, es geht nicht hier los, sondern es geht hier los. Man muss drüber nachdenken. Das Ganze passiert im Kopf. Gott hat uns einen Verstand gegeben, damit wir ihm ein Gegenüber sein können. Er hat gesagt, wir sind ihm ähnlich. Und wenn ich in die Schöpfung gucke, wie viel Logik, wie viel Gott da hineingelegt hat, dann ist das etwas, das kann man vom Kopf her begreifen. Natürlich gibt es Menschen, die sagen, ja, ich denke eher mit dem Herzen. Aber den Kopf dabei nicht ausschalten. Durch die Lehre, durch die Verkündigung der Apostel haben wir Gemeinschaft. Das verbindet uns. Es ist also nicht Sympathie oder Antipathie, sondern es ist die gemeinsame Überzeugung, die uns verbindet. Es gab mal einen scharfen Kritiker der Christen, der für ihn etwas ganz Unverständliches beobachtet hat. An geheimen Zeichen und Merkmalen erkennen sie einander und lieben sich schon fast, ehe sie sich kennen. Und ich freue mich, wenn ich im Zug, so an Bützow vorbeifahre, auf dem Weg zur Arbeit, wenn mir da mal ein Christ begegnet. Das passiert relativ selten, aber es ist schon passiert. Und dass man dann Gemeinschaft hat. Gerade in so Situationen, wo man eben nicht in der Gemeinde ist, freut man sich, glaube ich, noch mehr, mal mit einem Christen Gemeinschaft zu haben. Die Tatsache, dass wir alle denselben Herrn anerkennen und kennen, verbindet uns als Christen. Jesus ist die einzige Grundlage für unsere Gemeinschaft. Nun kann man ja das Objekt der Gemeinschaft verschieben. So das Beispiel in einem Kaninchenzüchterverein sind die Kaninchen das verbindende Element. Und als wir heute Morgen hierher gefahren sind, sind wir durch ein Dorf gefahren, da haben sich die Jungs schon zum Fußballspielen getroffen. Da ist ja Fußball das verbindende Element. Und das können wir beliebig fortsetzen. Bei den Christen ist es Jesus Christus, der, von dem die Bibel spricht. Nun gab es zu aller Zeit Leute, die daran herumdoktern wollten. Sie wollten die Lehre verändern. Und das funktioniert ja leider auch, indem man die Apostellehre ganz leicht verändert. Man muss nur einige Akzente, einige Schwerpunkte anders betonen. Das ist nichts Neues. Das musste Paulus auch schon den Korinthern schreiben. Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, so ertragt ihr das ja recht gerne. Ja, es wird noch Jesus gepredigt, aber eben ein anderer Jesus. Und die Frage, wer Jesus ist, hat über Jahrhunderte die Christen geteilt oder verbunden. Es ist die zentrale Frage unseres Glaubens. Denn, das habe ich ja nun mehrfach betont, mit ihm steht und fällt unser Glaube. Nun kann man sich stillschweigend oder ausgesprochen darüber einigen, dass man einen neuen Jesus nimmt. Somit kann die Gemeinschaft trotzdem weiter bestehen und man kann es sehr schön miteinander haben. Paulus sagt seinem Schüler und Freund Timotheus, denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Ich habe das am Anfang immer falsch verstanden und dachte, das ist sehr, sehr unangenehm, wenn die Ohren jucken. Aber der Text meint, dass sie das gerne hören, dass sie das unbedingt wollen, dieses Gefühl haben, das dabei entsteht. Die Leute haben Gemeinschaft miteinander. Aber das gemeinschaftsbildende Element, das ist falsch. Und ich will da an der Stelle auch nicht immer so auf andere gucken. Ich bin ja in einer Brüdergemeinde. Und da muss man natürlich auch gucken. Wir haben vom Konzept her die Möglichkeit, und ihr macht das ja im Prinzip auch nicht anders, derzeit, dass wir uns unsere Lehrer und Verkündiger selber auswählen können. Und das tun wir in der Praxis auch. Und so suchen wir uns als Gemeinde die Leute aus, die uns passen. Es wird natürlich geprüft, wer verkündigen darf. Aber da wird immer eine Auswahl getroffen. Und wir müssen uns in diesem Sachverhalt bewusst sein und nicht so tun, als ob das immer nur andere beträfe. Aber wir wissen auch, worauf wir zu achten haben. Stimmt das, was derjenige da vorne sagt? Stimmt das mit dem überein, was Gott uns in seinem Wort überliefert hat? Und da sind wir herausgefordert und sind wir gefragt. Nicht nur die Verantwortlichen. Da ist jeder gefragt, zu gucken, stimmt das, was er sagt, mit der Schrift überein. Eine sogenannte gute Gemeinschaft bildet noch lange keine Garantie, dass wir mit unserem Glauben richtig liegen. Die Gemeinschaft kann völlig egal sein. Aber es ist richtig, dass wir als Christen in einer guten und liebenden Gemeinschaft leben sollen und dass dies ein Zeugnis ist für das Evangelium. So rum wird der Schuh draus. Und das macht Johannes in seinem Brief sehr deutlich. Und Paulus fasst diese Auswirkung einer gesunden Lehre folgendermaßen zusammen. Die Hauptsumme aller Unterweisung ist Liebe. Aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. Aber eine gute Gemeinschaft ist noch lange nicht die Garantie. Hätten die Propheten dieses Kriterium als Orientierung genommen, ob sie noch im rechten Glauben stehen, wäre zum Beispiel ein Jeremia nicht auf dem rechten Glaubensweg gewesen. Die einzige Garantie gibt uns das Wort Gottes. Wenn dies die Grundlage unserer Gemeinschaft ist, dann haben wir das einzige Fundament, das für Zeit und Ewigkeit bestehen bleibt. Deshalb ermahnt Paulus Timotheus: Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Stücken. Denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Ist dir wichtig, was in der Gemeinde über Jesus und die Versöhnung mit dem Schöpfer gesagt und gelehrt wird? Oder ist es dir wichtig, ob es hier schön ist, hell ist, ob der Kaffee schmeckt, ob alle nett sind, ob man genügend gegrüßt wird oder zu viel? Gründet sich die Gemeinschaft, die wir leben, auf dieser einzigen Überzeugung, dass wir Jesus Christus kennen? Ich habe einen guten Freund, der ist inzwischen am Starnberger See Leiter eines Werks. Und wenn wir uns schreiben, also früher Briefe, heute schreibt man sich ja dann doch eher E-Mails, dann steht eigentlich immer unten in der Grußformel Jesus or nothing. Jesus oder gar nichts. Und ich weiß gar nicht mehr, wann und wie wir damit angefangen haben, aber ich finde es total schön, weil das so die Grundüberzeugung von uns beiden ist. Also wir werden immer so ein bisschen als Zwillinge bezeichnet. Also er ist so 2,5 Meter groß und schlank und ich sehe ein bisschen aus wie Danny DeVito, wer also den Film kennt. Aber es gibt da so was Verbindendes. Jesus or nothing. Jesus oder gar nichts. Es geht nur um ihn. Und der letzte Punkt. Die besondere Qualität der Gemeinschaft. Der Grund unserer Gemeinschaft soll die Verkündigung und das Zeugnis der Apostel sein, unsere Beziehung zu Jesus. Dann haben wir und nur dann Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn Jesus Christus. Sagt zumindest unser Text, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Die Gemeinschaft ist nicht nur in dieser Welt begründet. Sie findet kein Ende. Die Gemeinschaft bekommt eine diese Welt übersteigende Dimension. Eine Dimension, die kein Verein, keine Gruppierung erreicht. Natürlich ist diese Gemeinschaft durch einen ungeheuren Ernst der Einseitigkeit gekennzeichnet. Ja, wir sind einseitig. Na und? Ist das schlimm, einseitig zu sein? Aber es ist keine rechthaberische, sture, tote Einseitigkeit, sondern es ist eine einzigartige Entscheidung für Jesus Christus. Die Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft mit dem Schöpfer, der diese Welt geschaffen hat. Der sagt, ich werde euch Wohnungen schaffen. Ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die Qualität der Gemeinschaft erfahre ich aber nicht, wenn ich mich Christen anschließe, die mit Jesus verbunden sind, die der Lehre folgen, ohne sich selbst für Jesus zu öffnen. Also ich kann hier sitzen, Gemeinschaft haben und trotzdem kann mir das Entscheidende noch fehlen. Gemeinschaft in einer Gemeinde ist kein Virus. Es ist nicht ansteckend. Es kann ein nicht befallen wie eine Krankheit, ohne dass man es möchte. Man wird Liebe erleben, wenn man mit anderen verbunden ist. Und die Hoffnung und die Zuversicht wird zum Ausdruck kommen. Und das kann auch wohltuend sein. Aber ich habe mal was mitgebracht. Einen Kochlöffel und einen goldenen Ring. Und es ist also so, ich kann diesen Löffel jetzt 100 Jahre neben den Ring legen. Auch 200 Jahre. Der Kochlöffel wird nicht Gold. Ich kann versuchen, die miteinander zu verbinden. Klappt nicht. Der Kochlöffel wird immer Holz bleiben. Vielleicht wird er in 100 Jahren schon anfangen zu verrotten. Das Gold bleibt bestehen. Merkt ihr, was ich damit ausdrücken möchte? Nur weil ich die Sachen nebeneinander habe, nur weil wir nebeneinander sind, heißt es nicht, dass wir eins sind. Das kriegt man nicht hin. Wenn ihr irgendetwas von diesem Gottesdienst mitnehmt, dann vielleicht dieses Bild. Gemeinschaft passiert eben nicht, weil man nebeneinander liegt. Es gibt Sachen, die kannst du nicht miteinander verbinden. Die Qualität der Gemeinschaft erfährt man erst, wenn man sich der Botschaft der Apostel öffnet. Paulus ruft auf und sagt, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns und so bitten wir an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und die Frage heute ist, willst du diesem Aufruf folgen, wenn du das noch nicht getan hast? Weil eigentlich ist es ja einfach, von der Theorie her. Mein Freund Uwe hat einen kleinen Zettel, den hat er auch mit in Norwegen gehabt. Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis meist höher. Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis meist höher. Was ich damit sagen will, ist, natürlich kann es so sein, dass es dem einen oder anderen leichter fällt, eine recht simple Botschaft, lass dich versöhnen mit Gott, anzuwenden. Theoretisch ist es die Praxis ist dann immer so der zweite Teil. Johannes schreibt dies, damit seine Freude vollkommen ist. Denn der Glaubende freut sich, wenn er den Glauben mit anderen teilen kann. Denn geteilte Freude ist halbe Freude. Nein, sondern doppelte Freude. Genau. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Ich komme zum Schluss. Die Grundlage der christlichen Gemeinschaft ist Jesus selbst. Nicht irgendein Jesus, sondern der von den Aposteln verkündigt wird. Echte christliche Gemeinschaft geschieht da, wo Menschen zusammentreffen, die mit Jesus verbunden sind und mit Jesus Gemeinschaft haben wollen. Gemeinde Jesu bildet sich in erster Linie nicht durch eine Gemeindeordnung, die sicherlich auch wichtig ist, aber keine Gemeindeordnung kann Gemeinde und christliche Gemeinschaft begründen. Sie kann Gemeindeleben ordnen, aber nicht begründen. Einzig Jesus Christus bildet Grund und Ziel christlicher Gemeinschaft. Unser Glaube und unsere Hoffnung ist an diese Person gebunden, die in der Geschichte offenbar wurde. Der Widersacher hat natürlich Interesse, uns von diesem Jesus wegzubringen und uns einen anderen Jesus anzubieten. Wir brauchen aber keinen anderen als den, der in diese Welt gekommen ist, der für uns am Kreuz starb und auferstand und der, welcher zur Rechten Gottes sitzt. Er soll die Grundlage unserer Gemeinschaft sein, denn der Herr ist auferstanden. Halleluja. Amen.